Ja, dass er uns zeigt, was er heute tut, nicht nur in einer objektiven Weise der Wahrheit in den Lehren, in der Lehre, aber wir haben die heilige Salbung in uns, die uns lehrt, wie wir hineinkommen in die Wirklichkeit. Wir brauchen auch so ein Verlangen und müssen dafür beten, weil ohne seine Hilfe ja, auf der einen Seite brauchen wir dieses Verlangen, aber auf der anderen Seite möchte Gott uns auch helfen. Es geht um beide Seiten. Es hängt nicht nur von ihm ab, sondern auch von unserem Verlangen. Wir müssen auf das, was er zu uns redet, reagieren. Wir verstehen, mögen nicht alles sofort verstehen, aber lasst mich euch eine Sache versichern. Der Aspekt der Wahrheit und der Lehre des Wortes in der Bibel, es hört sich vielleicht kompliziert an, so schwierig. Aber in unserer täglichen Erfahrung mit dem lebendigen Gott sollte es einfach sein und nicht kompliziert. Daher ist dieses Bild von der Stiftshütte vom äußeren Vorhof über das Heiligtum zum Allerheiligsten ist eigentlich ziemlich einfach. Werdet bitte nicht kompliziert. Ja, wenn wir jeden Teil erklären und jedes Gerät dort und wenn wir dort hineingehen, benutzen wir und brauchen wir viele Wörter der Beschreibung. Aber ich möchte alle ermutigen und allen versichern, dass in der lebendigen Erfahrung des lebendigen Gottes es nicht so kompliziert ist. Es sollte nicht kompliziert sein, weil es eine Sache des Lebens ist, eine Sache unserer Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wenn wir im Bereich des Wissens stehen bleiben, scheint es so kompliziert. Wir essen nur vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Schaut doch auf das Christentum heute mit der ganzen Theologie. Es ist so kompliziert. Aber wir befinden uns nicht in diesem Bereich. Wir befinden uns im Bereich der Erfahrung, der Wirklichkeit. Wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und dann wird es alles sehr vereinfacht und nicht mehr so kompliziert in unserer Erfahrung. Auf der einen Seite ist es gut, die Bedeutung von all diesen Dingen zu kennen, aber auf der anderen Seite müssen wir durch den Glauben, dieses Wort vermischen in uns und dann wird es einfach. Wenn ich Mu-Chang kennenlernen möchte und jemand gibt mir ein dickes Buch und eine Biografie und erklärt von Mu-Chang. Mu-Chang ist in New York. Wenn ich diese Biografie lese und mich frage, wie lerne ich diese Person kennen? So schwierig, er hat so viele Aspekte. Aber wenn du Yen Shen fragst, wird sie sagen, es ist sehr einfach. Mu Chang ist Mu Chang. Yuen-Chan, ist es nicht so einfach, ihn kennenzulernen? Ja, sagt seine Frau. Ja. Und heißt das, Muchang ist eine einfache Person? Nein, weil er ist eine lebendige Person, aber du bist bei dieser Person. Und es wird dann einfach, diese Person kennenzulernen. Wenn wir die Wirklichkeit erfahren, dann sollte es auch wirklich sehr einfach sein und nicht so kompliziert. Je mehr wir Gott kennen, desto einfacher sollte es auch werden. Wenn wir nur in den Doktrinen und Lehren verbleiben und in der Theologie, selbst wenn unser Wissen richtig und korrekt ist, dann scheint es doch so kompliziert zu sein. Aber wenn wir durch den Geist und den Glauben in die Wirklichkeit hineinkommen, dann wird es einfach. Heute haben wir mit diesem wunderbaren Gott zu tun. Schaut auf die Jünger des Herrn, als Jesus auf dieser Erde war. Niemand hat je Gott gesehen. Wenn du diese zwei Gruppen von Menschen anschaust, die einen sind die Priester, die Ältesten und die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Sadduzäer. Diese Gruppe von Leuten ist so kompliziert gewesen. Sie kennen die Bibel und so weiter. Aber dennoch kannten sie Gott nicht. Es ist unmöglich für sie, Gott zu kennen. Aber diese Fischer-Leute, Matthäus, er ist kein Theologe, er ist ein Zöllner. Und der Rest sind Fischer. In aller Einfachheit kannten sie den Herrn Jesus, sie kannten Gott. Sie haben mit dem lebendigen Gott zu tun gehabt, nicht mit den Büchern. Am Ende waren sie diejenigen, die den Herrn Jesus und Gott kannten, weil er Gott ist. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Sie haben nicht es nur gelernt durch viele Bücher lesen, dass er der Messias ist. Nein, sie haben mit ihm Zeit verbracht. Heute müssen wir das Gleiche tun, mit dem Herrn Zeit verbringen und hineingehen. Wenn wir nur in den Lehren und Doktrinen bleiben, dann scheint es so kompliziert, aber seid einfach. Habt den Glauben Gottes. Wir haben im Glauben begonnen und wir vollenden im Glauben. Der Herr ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Jeder Schritt unseres Lebens, der Gerechte, heißt es, soll durch den Glauben leben. Ich möchte euch an Hebräer 11 erinnern. Obwohl Hebräerbrief nicht wirklich einfach zu verstehen ist, dann kommt der Schreiber zu Kapitel 11. Und dann zeigt er uns den Weg, es zu tun, hineinzukommen und alle diese Dinge zu erfahren. Das ist durch Glauben. Alle anderen Kapitel sind auf eine Art und Weise schwierig zu verstehen. Und wenn du alles erklären möchtest, aber Kapitel 11 Eröffne die praktischen Aspekte für uns, um dort hineinzukommen. Und gib uns so viele Erfahrungen der Leute in der Vergangenheit, die so viel erreicht haben, erlangt haben. Angefangen von Abel bis zu Mose, bis zu allen Propheten. Diese Leute haben diesen wunderbaren Gott durch den Glauben erfahren. Vernachlässigt nicht den Glauben. Glaubt einfach. Was alles wir gehört haben und gelesen haben, vermischt es mit dem Glauben. Sogar in Kapitel 4, im Hebräerbrief, sie konnten nicht in das gute Land hineinkommen. Sie sind nicht in die Sabbatruhe des Herrn hineingekommen. Warum? Obwohl sie das gleiche Evangelium gehört haben, weil sie haben es nicht mit Glauben vermischt. Aber heute kennen wir den Weg des Glaubens. Glaube ist nicht nur ein Glauben, sondern es ist ein Geheimnis. Es ist sehr schwierig zu definieren. Schaut bitte nicht nach dem Glauben im Duden nach, im Wörterbuch, wie die Welt es definiert. Wie die Welt das Wort definiert. Unsere wunderbare Definition steht in Kapitel 11, Hebräerbrief. Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Das bedeutet, der Glaube bringt alles, was Gott uns versprochen hat, in die Wirklichkeit. Es ist nicht nur irgendein Fürwahrhalten, irgendein Glauben. Aber es ist schwierig, es zu erklären. Der Glaube Gottes, dieser Glaube, sagt Petrus, ist kostbar, sehr kostbar. Und wir haben alle den gleich kostbaren Glauben empfangen. Amen. Beeindruckend. Glaubt ihr? Habt ihr diesen kostbaren Glauben empfangen? Ist er von dir oder von Gott? Wo kommt denn dieser Glaube her? Es ist der Glaube Gottes. Es ist wirklich der Glaube Gottes. Und dieser wunderbare Glaube wird durch das Wort Gottes in uns Substanz werden. Paulus sagt in 2. Korinther 4, wir haben alle den gleichen Geist des Glaubens. Wir haben alle denselben Geist des Glaubens. Jetzt sagt ihr mir, woher kam der Glaube Abrahams? Stephanus hat es uns gesagt, Apostelgeschichte 7. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Glaubt ihr, wenn Gott Abraham nicht erschienen wäre und zu ihm gesprochen hätte, hätte er Ur in Chaldäa verlassen und einfach in ein fremdes Land gewandert? Irgendwo ist es so geheimnisvoll, wenn Gott Abraham nicht erschienen wäre und gesagt hätte, Abraham, komm raus. Wenn das Evangelium den Ungläubigen nicht gepredigt wird, wie sollen sie denn glauben? Wie kannst du zu ihnen sprechen, wenn Gott dich nicht schickt? Und sendet. Daher kommt Glaube von dem Hören. Sehr komisch. Glaube kommt vom Hören. So, wenn Gott dir erscheint, ist das die Güte Gottes, des Herrn. Ich weiß nicht, warum manche glauben und manche nicht, aber unser Glaube kommt von Gott, wenn Gott uns erscheint. So wie der Herr Jesus dem Paulus auf dem Weg nach Damaskus erschienen ist. So viele Apostel waren da, Petrus, Jakobus und viele andere. Niemand konnte Paulus überzeugen. Alle hatten Angst vor ihm. Dieser Saulus, er war sehr stark gegen das Evangelium, gegen die Gemeinde. Kein Glaube. Und du kannst dich mit diesem Mann nicht zusammensetzen und ihn zu überzeugen. Ich fordere dich heraus. Es könnte sein, dass du im Gefängnis landest. Du kannst ihn nicht überzeugen. Aber der Herr ist ihm erschienen. Nur ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Und der Geist bewegt sich und arbeitet. Dort beginnt der Glaube. Das ist es, wo der Glaube beginnt. Wir haben, laut Paulus, alle denselben Geist des Glaubens empfangen. Das ist in unserem Geist, weil dieser Glaube ist diese wunderbare, göttliche Kraft, die zu ihm gehört, die alles, was Gott sagt, in die Wirklichkeit umsetzt und verwandelt. Heute Morgen ging es um 1. Mose 1. Woher kommt das Licht? Es war so dunkel, wie es plötzlich das Licht erschien. Hast du das Licht angemacht? Wie hast du das Licht angemacht? Wo ist da der Schalter? Wie ist plötzlich das Licht erschienen? Weil Gott dieses wunderbare Ding hatte, das Glauben als Glauben bezeichnet wird, diese göttliche Kraft, ein Teil dieser göttlichen Kraft, die spricht, es werde Licht und es ward Licht. Das ist der Glaube Gottes. So wie der Herr diesen Feigenbaum verfluchte. Ich benutze gerne dieses Beispiel, weil der Herr hungrig war und er hat keine Frucht gefunden. So hat er diesen Baum verflucht. Von jetzt an soll nie wieder jemand von deiner Frucht essen. Am nächsten Tag sind sie alle den gleichen Weg zurückgekommen. Und die Jünger haben gesehen, wie dieser Baum plötzlich verwelkt ist. Sie waren alle so überrascht. Wenn ich dort gewesen wäre, wäre ich auch überrascht gewesen. Und er hatte so schöne Blätter. Wir waren gestern gerade noch da bei diesem wunderbaren Baum. Und auf dem Weg zurück ist er schon verwelkt. Und sie waren so erstaunt und haben gefragt, was ist hier passiert? Wie hat er das gemacht? Niemand wagte es, den Herrn zu fragen, wie hast du denn das gemacht? Sie wollten ihn fragen, aber keiner wagte es. Der Herr wusste, dass sie in ihrem Herzen darüber diskutiert haben und sie wollten wissen, was ist hier los, wie ist das passiert? Was hat der Herr gesagt? Habt den Glauben Gottes. Jetzt ist das ein sehr mysteriöses Wort, weil viele Übersetzungen sagen, habt Glauben in Gott. Aber diese Übersetzung mag nicht ganz falsch sein, aber du kannst es, man kann es auf zweierlei Weisen übersetzen. Wenige trauen es, sich so zu übersetzen, habt den Glauben Gottes. Wie kann ich denn Gottes Glauben haben? Deswegen sagen viele Übersetzungen, habt Glauben an Gott. Weil das entspricht eher unserem Verständnis. Habt Glauben an Gott. Aber woher soll denn der Glaube an Gott kommen? Es kommt von dem Glauben Gottes. Wenn der Herr sagt, wenn ihr Glauben habt, wie klein, wie ein Senfkorn, dann könnt ihr diesem Berg befehlen, sich ins Meer zu werfen. Und es wird passieren. Ich habe das nie ausprobiert. Versetze mein Haus in Chuncheon, nach Chuncheon, Korea. Es steht immer noch hier in Kalifornien. Aber ich glaube, wenn der Herr sagt, versetze dieses Haus nach Südkorea, dann werde ich morgen dort sein. Und dies ist der Glaube Gottes. Darum sagt Hebräer 11, durch Glauben wissen wir, dass alles in dieser Welt von Gott aus nichts erschaffen wurde. Alles, was wir heute sehen, kommt von nichts. Erwartest du von mir, das zu glauben? Kannst du etwas aus nichts schaffen? Manchmal mache ich Späße mit den Heiligen. Ja, wir können auch etwas aus nichts schaffen, durch Missverständnisse, aus nichts etwas Großes machen. In Wirklichkeit ist es nichts und wir machen eine große Sache aus einer Kleinigkeit und am Ende gibt es eine große Explosion. Wir können auch etwas aus nichts machen. Aber das ist ganz anders, die andere Richtung. Aber Glaube ist wirklich beeindruckend. Durch Glauben wissen wir. Ich dachte, das ist die falsche Übersetzung. Bei Glauben vertrauen wir, glauben wir. Glaubst du oder weißt du? Was? Glaubst du oder weißt du? Entweder oder. Sehr hart zu sagen, schwierig zu sagen. Nein, es ist nicht schwer. Durch Glauben wissen wir. Durch Glauben wissen wir. So dieser wunderbare Glaube ist das, was wir benötigen, um die Wirklichkeit dieser Stiftshütte zu erfahren. Jeder Aspekt davon. Jeden Aspekt davon. Warum habt ihr die Priesterschaft und den Weg der Anbetung gesehen? Warum sollen wir eifrig sein, die Opfer vorzubereiten und dem Vater zu bringen? So viele haben das auch gelesen, haben es aber nicht erkannt. Ich weiß nicht warum, ich kann es auch nicht erklären. Aber der Herr hat unsere Augen geöffnet, es zu sehen. Das heißt nicht, dass wir besser sind oder wir sind besser. Nein, es steht geschrieben. Und in unserem Geist ist der Glaube, es ist ein Geist des Glaubens, der das, was wir gesehen und gelesen haben, in Gottes Wort, das erschafft es in die Wirklichkeit. Und es geht weiter. Der Glaube ist der Beweis der Dinge, die wir nicht gesehen haben. Was für eine merkwürdige Definition. Der Beweis für die Dinge, die wir nicht gesehen haben. Wie kannst du etwas beweisen, das du gar nicht siehst und dafür sogar einen Beweis haben? Wie kannst du es prüfen? George, bitte erklär mir diese Definition. die Verwirklichung dessen, was man hofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Ziemlich schwierig. Wir wollen alle Beweise gerne haben. Und dann wirst du sagen, nee, ich habe es nicht gesehen. Tabea, dann wirst du vor Gericht sagen, nee, vergiss es. Das bleibt vor Gericht nicht stehen. Es gibt keinen Beweis. Wenn es die Wahrheit ist, dann bitte zeig mir doch den Beweis dafür. Und dann wirst du nur sagen, ich glaube, ich glaube. Und vor Gericht wirst du dann sagen, okay, geh nach Hause. So kannst du hier nicht bleiben. Das ist für die menschlichen Gerichte kein Beweis. Aber die geistliche Wirklichkeit in unseren Herzen, in unserem Geist, da berühren wir die Substanz und die Wirklichkeit. So, dann wird es auf eine Weise doch einfach. In Vers 6 von Kapitel 11 in Hebräer. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen, denn wer zu Gott vorwärts kommt, der muss glauben. Niemand kann Gott gefallen. Du musst glauben. Und nicht nur glauben, dass er existiert. Es ist mehr als das, dass er existiert. Weil du siehst ja alle diese geschaffenen Dinge, und dann bist du logisch. Und dann, ja, diese wunderbaren Dinge, die können ohne Gott nicht existieren. Aber es ist mehr als das, zu glauben, dass er existiert. Da gibt es eine Beziehung, eine Interaktion mit diesem wunderbaren Gott durch sein Wort, durch sein lebendiges Wort. Auch während dieser Konferenz hier, 3 Tage, 9 Versammlungen, es ist durch das Wort, dass die Vision immer klarer wird, dass ihr auch überzeugt seid, dass es wahr ist. George, bist du überzeugt? Freddy, bist du überzeugt, dass das die Wahrheit ist? Bist du eine Stiftshütte? Bist du ein Tempel? Ja, bist du sicher? Woher weißt du das? Durch Glauben. Es ist nicht nur, dass es dort geschrieben steht, sondern durch Glauben erfährst du und weißt, dass das die Wahrheit ist und die Realität. Und darum sagen wir immer wieder den Leuten, das Wort Wahrheit ist nicht nur die objektive, korrekte Wissen und die Wahrheit. Wahrheit im Griechischen heißt Aletheia und heißt die Wirklichkeit, Realität. Weil ohne Realität gibt es keine Wahrheit. Wenn ich nur über Uhren erzähle, oh, ich habe eine Seiko-Uhr. Ja, es gibt solche Dinge, ja, richtig. Aber wenn ich sie nicht habe, dann sage ich nur die halbe Wahrheit, oder sage nicht die Wahrheit. Freddy wird sagen, zeig's mir bitte. Ja, korrekt. Wie wirst du es den Leuten zeigen? Die Wirklichkeit. Wir brauchen die Wahrheit, die Substanz. Nur die wahre Doktrine und das wahre Verständnis von dieser wunderbaren Stiftshütte, das ist nicht ausreichend. Wir brauchen die Substanz. Daher wendet euch zum Geist, betet zu ihm, weil es ist das, was der Geist in uns tut. Dieser Glaube kommt in uns durch den innewohnenden Heiligen Geist. wenn der Geist redet und uns salbt, dann wird die Substanz des Wortes Gottes in unserem täglichen Leben Wirklichkeit. Wir müssen das üben und Tag für Tag erfahren. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um den Bau zu vollenden. Wir müssen uns beeilen und das Kommen des Herrn beschleunigen. Wie hat Noah das Kommen der Flut beschleunigt? Freddy, was glaubst du? Nur durch Beten, Herr, lass diese Flut schnell kommen. Herr, beschleunige das Kommen der Flut. Selbst wenn wir das vor dem goldenen Räucheraltar beten, lass die Flut schnell kommen, Herr. Noah bete das. Glaubt ihr, die Flut kommt sehr schnell? Warum nicht? Weil es hängt davon ab, ob Noah die Arche baut. Wenn Noah jede Woche Urlaub nimmt, dann wird die Flut nicht sehr schnell kommen. Petrus sagt, wir müssen das Kommen des Tages des Herrn beschleunigen. Nein, wir können das nicht. Doch, nur, dass wir beten, dass es schnell kommt. Wir sollen fleißig sein, die Arche zu bauen und diese wunderbare Braut zu bereiten, dass sie sich vorbereiten. Dann wird der Bräutigam kommen. Wenn die Braut dem Bräutigam sagt, komm schnell, dann wird der Bräutigam sagen, aber du bist doch noch nicht fertig, bereit. Du bist noch nicht bereit. Wir müssen in die Wirklichkeit hineinkommen, weil die Priesterschaft und der Tempel, das geistliche Haus, sie gehören zusammen. Du kannst die Priesterschaft nicht ohne das geistliche Haus ausüben, ohne den Tempel, ohne die Stiftshütte. Kein Wunder, sagt Petrus, wir müssen zusammen als lebendige Steine aufgebaut werden zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Wenn ihr geistliche Opfer habt, wo wollt ihr sie darbringen? Irgendwo? Überall? Zu Hause? In der Küche? In deinem Hinterhof? Nein, das Wort Gottes sagt, das kannst du nicht. Ihr müsst sie nach Jerusalem bringen, zum Haus Gottes. Ohne das Haus Gottes, wie willst du denn geistliche Opfer darbringen? Und wenn du kein Priester bist, wer macht's dann? Alles das gehört zusammen. Deswegen sprechen wir diese ganzen Punkte und Aspekte heute in der Gemeinde. Das ist nicht nur irgendein Thema, nein. All das muss unsere Erfahrung werden. So, heute muss jeder von uns individuell, persönlich, ist eine lebendige Stiftshütte. Sam hat es kurz erwähnt, Johannes Kapitel 1, am Anfang war das Wort war bei Gott Und das Wort wurde Fleisch in dem Herrn Jesus Christus und zeltete unter uns. Das Wort zeltete, wohnte unter uns, bedeutet das gleiche Wort wie die Stiftshütte. Aber wenn du hier hörst, das Wort Stiftshütte unter uns, das wird keiner verstanden. Deswegen sagt man, er wohnte unter uns, zeltete unter uns. Aber wie hat Gott unter uns gewohnt, wenn der Herr Jesus nicht diese Stiftshütte ist? Und wenn du weitergehst zu Johannes Kapitel 2, dort reinigt der Herr den Tempel in Jerusalem, ja? Und sie haben dort alles verkauft und ihre Schafe und Geldwechsler waren dort. Diese Geschäfte haben sie gemacht und der Herr war zornig und hat eine Peitsche gemacht und hat die Tische umgeworfen und alle rausgeworfen und hat gesagt, macht meines Vaters Haus nicht zu einem Kaufhaus, sogar zu einer Räuberhöhle. Aber das ist nicht alles. Er redet auch weiter, weil die Leute fragen ihn und prüfen ihn, wer hat dir diese Autorität gegeben, das zu machen? Was hat der Herr geantwortet? Er sagte, zerstört diesen Tempel. Welchen Tempel? Worüber hat er gesprochen? Er hat über sich selbst geredet. Zerstört diesen Tempel. Lest es selbst in Kapitel 2. Vers 19 bis 21. Zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Ja, sie haben gesagt, der wurde in 64 Jahren gebaut, oder? Und in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Dann haben sie über ihn gespottet. Aber der Herr sprach von dem Tempel seines Leibes. Der Herr selbst als diese Person, der Fleisch geworden ist. Gott wurde Mensch. Diese Person des Herrn Jesus Christus. Diese Person ist der Tempel des lebendigen Gottes. Dieses Wort Tempel im Griechischen bedeutet das Gleiche wie in 1. Korinther 3. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Nicht nur individuell, sondern gemeinsam die Gemeinde aufgebaut mit Gold, Silber und edlen Steinen. Und 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und ihr seid nicht euer eigen? Wie oft haben wir dieses Bewusstsein? Ich bin ein Tempel Gottes. Ich kann nicht alles machen, was mir gefällt. Wir fühlen uns so frei. Ich bin frei, was zu tun, was ich will. Was immer ich will. Aber Paulus hat argumentiert, nein, du bist nicht dein Eigentum, du bist mit einem hohen Preis erkauft, es ist nicht dein Leib. Er heißt nicht nur dein Geist, nicht nur dein Herz ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sondern dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Genauso wie der Herr zu seinem eigenen Leib gesagt hat, dass er der Tempel Gottes ist. Zerstört diesen Tempel. Und er bezog sich auf den Tempel seines Leibes. Und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Das haben die Jünger nicht verstanden. Die Jünger haben immer noch gedacht, der Herr bezieht sich auf diesen Tempel in Jerusalem. Aber der Herr hat wahrscheinlich auf sich selbst gezeigt. zerstört diesen Tempel, weil er wusste, dass sie ihn umbringen möchten. Nicht, sie haben es erst dann verstanden, als der Herr von den Toten auferstanden ist. Dann haben sie es verstanden, dass es sich auf seinen Leib bezieht. Was ist die Konsequenz davon, dass wir dies jetzt wissen? Es ist wunderbar, diese Abbildungen der Stiftshütte zu sehen, diese Zeichnungen, die ich schätze, die Brüder, die so viel Zeit da hinein investiert haben, um das darzustellen, der heilige Ort mit dem Gold und aber wisst ihr, ihr seid dieser Tempel. Wir sind dieser Tempel. Individuell, jeder einzelne von uns ist ein lebendiger Tempel Gottes. Es sei denn, du glaubst nicht, dass der Heilige Geist Gottes in dir wohnt. Aber wo ist Gott heute? In jedem Einzelnen von uns. Da wir dieses Bewusstsein jetzt haben, hoffe ich, dass wir unser tägliches Leben verändern mit diesem Bewusstsein. Ich bin ein Tempel Gottes. Und der Tempel Gottes muss heilig sein. Sollte nicht der Tempel Gottes heilig sein? Jetzt erkennt ihr, dass das Nachjagen der Heiligkeit so wichtig ist, um diesen heiligen Tempel im Herrn zu haben. Epheser 2, 21, in welchem wir in Christus, wir zusammen aufgebaut werden zu einer heiligen Tempel in dem Herrn. Und dieser Tempel ist exakt dieses Wort, das gleiche Wort in Johannes 2, wo er sagt, zerstört diesen Tempel, meinen Leib. Oder 1. Korinther 3 oder 6. Oder in 2. Korinther, Kapitel 6. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Die Doktrine zu wissen ist eine Sache. Aber wir brauchen dieses Bewusstsein. Das ist unsere Last. Das ist meine Last für mich selbst. Alle Zeit. John, du gehörst nicht dir selbst. Du bist ein Tempel des lebendigen Gottes. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Herr sich fühlt, in mir zu leben und in euch zu leben? Und wir haben so viele Götzen in dieser Welt und vermischt mit so viel Fleischlichen. Was? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in einem unordentlichen Wohnung leben würdet? Schmutzig, unrein, stinkt. Du bringst den Müll nicht raus und der Müll ist ein ganzer Monat in deinem Haus. Und du wirst es gar nicht feststellen, weil du lebst dort. Und dieser Geruch wird normal für dich. Aber wenn jemand dich besucht, dann rennt er raus aus deinem Haus. Wir haben nicht dieses Bewusstsein. Wir glauben sogar, wir sind ganz okay. Wir sind okay. Ich bin doch okay, findest du nicht? Jackie und Priscilla, ich sehe euch. Seid ihr gut? Seid ihr okay? Wir denken vielleicht, wir sind okay. Niemand denkt, wir sind abnormal. Aber frag doch Gott. Frag den Besitzer dieses Tempels, der in diesem Tempel wohnen möchte, der heilige Gott. Gott ist heilig. Weil der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem Geist, sagt er das? In eurem Herzen? In deinem Herzen. In deinem ganzen Wandel. Was bedeutet das? Alles, was du tust. Inklusive unserem Leib. Erster Thessalonicher 5, Vers 23 kennen wir sehr gut. Möge der Gott des Friedens uns durch und durch heiligen. Vollständig. Sind wir vollständig geheiligt? Oder rufen wir zu diesem Gott, der uns berufen hat? Weil es heißt, treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Oft muss ich meinem Vater sagen, hilf mir, es zu schaffen, weil ich kann es durch mich selbst nicht. Du bist der Treue. Heilige mich vollständig. Heilige uns vollständig. Rette uns bis aufs Völligste. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir sagen, nobody is perfect. Niemand ist vollkommen. Das ist eine tolle Ausrede. Kennt ihr nicht diesen berühmten Spruch, nobody is perfect? Keiner ist vollkommen, sagst du das nicht gern? Gibt es hier irgendjemanden, der das nie gesagt hat? Da müsst ihr alle vollkommen sein. Nobody is perfect, das ist eine gute Ausrede. Aber der Herr sagt, in dieser himmlischen Verfassung seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ist es möglich oder ist es nicht möglich? George, hilf mir. Das Wort sagt, es ist möglich. Ich frage dich, was sagst du? Durch Glauben. Es ist möglich. Du hast recht. Durch den Glauben. Wenn du dieses Wort nicht durch Glauben nimmst und glaubst, dass Gott, bei Gott alle Dinge möglich sind, dann wirst du nie vollendet sein. Aber wenn du es glaubst, dass er Gott ist, und er, darum nennen wir ihn Gott, den Allmächtigen, und dieser Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, glaubt ihr, dieser Gott, der das wunderbare Universum gemacht hat, so reich, so vollkommen, so viele Aspekte, so mannigfaltig, und er hat es durch das Wort seiner Kraft geschaffen und erhält es dadurch bis zum heutigen Tage, dass dieser Gott uns nicht vollenden kann. Darf ich dich nochmal fragen, George? Schaffen wir es, Erstlinge zu werden? Amen. Lob den Herrn. Amen. Amen. Weil, wenn das keiner von uns glaubt, dann gibt es Offenbarung 14, Vers 1 gar nicht. Mit ihm sind 144.000, die dem Lamme nachfolgen. Die Erstlinge. Solange dieses Wort dort steht, ist es möglich. Erinnert jedes Wort, das Gott gesprochen hat. Es wird sich erfüllen. Jedes Jota. Jedes einzelne Wort Gottes. Ihr müsst das annehmen. Ich bin froh, dass ihr Amen gesagt habt. Ich sehe hier Sophia. Wirst du es schaffen? Kannst du es schaffen? Sie macht einen Daumen hoch. Amen. Danke, dass du deinen Daumen hoch gezeigt hast. Ja, wir können es schaffen, weil Gott es gesprochen hat, muss es möglich sein. Ansonsten wäre Gott ein Lügner. Was Gott gesprochen hat, wird sich erfüllen. Alles wird vergehen, aber das Wort Gottes wird nicht vergehen, sondern jedes Wort, wenn wir es mit Glauben ergreifen und mit Glauben vermischen, ist es möglich. Es wird erfüllt. Amen. Wenn wir jetzt zu dieser wunderbaren Stiftshütte zurückkommen, da seht ihr, wie heilig unser Gott ist. Wir haben mindestens 3 Stufen, Lagen der Abtrennung. Die äußere Lage sozusagen, was der äußere Hof ist. Aber das ist nicht gut genug. Viele Gläubige von uns, wenn wir gerettet werden, dann ändern wir uns. Davor haben wir so viel Unsinn gemacht und verrückte Sachen. Ich kenne viele Gläubige, die, nachdem sie gläubig geworden sind, sie haben sich wirklich verändert. Sie haben weltliche und sündige Dinge gelassen. Ihr Leben hat sich geändert. Aber das ist noch nicht ausreichend. Das ist nur der äußere Zaun. Warum wurde dort das Akazienholz noch nicht erwähnt? Aber ich glaube, die Grundmaterial ist Akazienholz. Aber es gibt einen Grund, warum es dort nicht erwähnt ist. Weil es erst der Anfang unseres Christenlebens ist. Diese Veränderung ist eine äußerliche Veränderung. Aber die Umwandlung, die findet innerlich statt in uns. Deswegen sind viele Christen nur äußerlich gut, gerecht, aber äußerlich. Aber Gottes Anliegen ist diese zweite Abtrennung, diese zweite Schicht der Abtrennung. Es ist eine wunderbare, beeindruckende Abtrennung, Akazienholzbretter mit Gold überzogen und Brett an Brett zusammengebaut und eng zusammengefügt, ineinander gefügt. Darum sehen wir heute so viele Christen, die sind nicht fest ineinander gefügt. Es gibt so viele unzählige Spaltungen und Ärgernisse unter den Gläubigen. Es ist so schwierig, zusammen aufgebaut zu werden, selbst Ehemann und Ehefrau, weil wir in unserem natürlichen Wesen nicht aufgebaut werden können. Vielleicht für eine Woche und dann bricht es auseinander. Und dann gibt es den nächsten Zusammenstoß, einen Crash. Und dann fügt ihr euch wieder zusammen und nach einer Weile gibt es wieder einen Zusammenbruch. Und dann kommt er wieder zusammen, okay. Ja, sind wir wieder zusammengefügt, wir kleben uns zusammen. Und das wiederholt sich. Immer wieder bricht es zusammen. Der Aufbau dieser wunderbaren Stiftshütte, besonders des Heiligtums. Die zweite Schicht, also diese Bretter mit Gold und Akazienholz, die sind sehr eng zusammengefügt. Mit goldenen Ringen und diesen goldenen Riegeln, 5 Riegeln, 4 kurze und ein langer, der durch alle hindurchgeht in der Mitte, der alle diese Bretter zusammenhält, zeigt, dass wir ein paar brauchen, die miteinander zusammen aufgebaut werden. Es ist schwierig, dass alle 100 eure Leute miteinander zusammen aufgebaut sind. Es gibt diese Einheit für alle, aber es gibt auch einzelne Gruppen, die zusammen fester aufgebaut werden. Darum sind die anderen vier Riegel nur halb so lang wie dieser eine große, der ganz hindurchgeht. Das bedeutet, der Aufbau soll auch praktisch sein. Ihr seht jetzt diese Abtrennung des Heiligtums, diese Wand, ist anders als dieser Zaun da draußen. Die Säulen da draußen, die sind relativ weit voneinander entfernt von der Leinwand da. Und die Verbindung ist nicht so sehr fest. Und die Säulen stehen auf. Sie haben noch zwei Seile mit Pflöcken. Sie sind nicht so stabil. Aber im Heiligtum seht ihr das Akazienholz, das überzogen ist mit Gold. Es ist nicht nur fest, sondern auch wunderschön. Ihr könnt die Herrlichkeit des Herrn sehen. Dort drin seht ihr die Cherubim, wenn ihr hineingeht. Wir sehen immer nur das Gold, aber ihr seht nicht die Cherubim, weil wir mit den Cherubim nicht so wir sind sie nicht so gewohnt, aber die sind auch wunderschön. Das Gold ist die Substanz dort, aber die Cherubim dort hineingewirkt in diese Streifen der Leinwand, des Vorhangs, beides im Vorhang und in der Decke. Sie sind wirklich wunderschön. Es braucht Schmerz und Zeit und immer Stich für Stich, um diesen dünnen Faden in diese große Leinwand, diese Streifen von der Leinwand, die vier Farben dort drin. Das ist nicht so einfach. Und dann, das ist nicht genug. Gott ist noch nicht mal in diesem Heiligtum, an diesem Ort, obwohl es schon heilig ist. Aber Gott wohnt in dem Ort, der als das Allerheiligste bezeichnet wird. Wir können darüber als eine Doktrine sprechen, aber ich hoffe, dass wir alle dieses Bewusstsein haben und das tiefe Bewusstsein, wie heilig Gott ist. Natürlicherweise, selbst als Christen, haben wir dieses innere Bewusstsein des heiligen Gottes nicht. Der in einem unerreichbaren Licht, unzugänglichen Licht wohnt. Es ist der heilige Gott. Das ist der Grund, warum du und ich nicht so heilig sind, weil wir noch nicht dieses volle Verständnis des heiligen Gottes haben. Gott ist heilig. Selbst alle diese wunderbaren Opfer in 3. Mose 1 bis 7 in dieser Beschreibung sind hochheilig. So, wenn wir diese Opfer vorbereiten, da machen wir es oft sehr schnell. Oh, es ist kurz vor dem Tisch des Herrn am Sonntag. Ich schaue lieber schnell mal nach einer Ziege oder nach einer Turteltaube. Schnell was vorbereiten, um es dem Vater zu opfern. Aber wir haben mit dem hochheiligen Ding zu tun. Und dass die Speise dort im heiligen Ort, dass die Schaubrote, sie sind hochheilig. Und die Priester, die diese hochheiligen Schaubrote essen, müssen sie dort am heiligen Ort essen. All das soll uns helfen, in ein tieferes Verständnis in unserem Verstand, in unserem Herzen und in unserem Bewusstsein hineinzukommen. Herr, hilf mir zu verstehen, was es bedeutet, heilig zu sein. Ja, völlig geheiligt zu werden. Möge der Herr Erbarmen mit uns haben, uns zu helfen. Ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er uns in die Erfahrung von all dessen leitet. Er würde das sonst nicht zu uns sprechen, diese ganzen wunderbaren Dinge in seinem Wort. Wir müssen auch sehen, dass die Erfahrung aller dieser wunderbaren Opfer sind nicht nur für die Anbetung des Vaters zu bringen, natürlich, dafür sind sie, aber wenn ihr euch fragt, warum hat Gott uns diese Anweisung gegeben, weil, wenn er es nicht gesagt hätte, dass wir es tun müssen, denke ich nicht, dass wir es tun würden. Aber der Vorsatz ist es, uns dort hineinzubringen in das Allerheiligste. Darum haben wir Hebräer Kapitel 10, komme vorwärts in das Allerheiligste. Der Weg ist offen. Der Vorhang ist zerrissen. Das zeigt, dass das Erlösungswerk hat ein wunderbares Ziel. Es ist nicht nur Vergebung, es ist nicht nur Erlösung, es ist nicht nur, dass wir frei vom Gericht sind, sondern nicht nur, dass unsere Sünden vergeben sind, nicht nur, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Es ist für dich, dass du jetzt nicht nur in das Heiligtum hineingehst, sondern ins Allerheiligste. Das Allerheiligste, das ist das Ziel. Darum ist das im Spezifischen erwähnt worden, als der Herr gestorben ist. Dort steht, als er seinen Geist aufgegeben hat, als er gestorben ist. Ist etwas Wunderbares passiert. Gott hat den Vorhang von oben nach unten zerrissen. Wenn wir Menschen es zerrissen hätten, dann wäre es von unten nach oben gewesen. Aber Gott, weil Gott es getan hat, ist es von oben nach unten zerrissen worden, um den Weg in das Allerheiligste zu eröffnen. Das soll uns auch überzeugen, wie kostbar es ist, hineinkommen zu können. Stellt euch vor, ihr habt ein freies Eingangsticket ins Weiße Haus und könnt immer, wann ihr wollt, den Präsidenten treffen. Wer von euch lebt in Washington? Aber in New York seid ihr nicht allzu weit entfernt davon. So, stellt euch vor, ihr habt da eine freie Eintrittskarte, unbegrenzt, ohne Ablaufdatum. Ihr seid eingeladen, mit dem Präsidenten jederzeit zu essen und mit Freimut. Wie wäre das? Wie oft würdet ihr dorthin gehen? Ich würde jeden Tag dorthin gehen und mit Trump ein bisschen Gemeinschaft haben. Das ist eine, wir haben hier eine offene Einladung von dem herrlichen Gott. Er fürchtet sich nicht vor unserer Unvollkommenheit. Ich sage euch, je näher ihr ihm kommt, wird eure Unvollkommenheit bloßgestellt. Aber das Ergebnis wird nicht Tod sein, sondern Buße und Heilung. Und ihr werdet mehr heiliger werden und herrlicher, weil ihr die Herrlichkeit des Herrn anschaut. So funktioniert Umwandlung nach 2. Korinther 3, 17 und 18 mit unverdecktem Angesicht. Ihr würdet sagen, nein, ich bin nicht qualifiziert. Ja, Paulus sagt, kommt mit Freimut, ihr habt das Blut. Ihr habt dieses wunderbare Waschbecken mit dem Wasser des Lebens, mit dem lebendigen Wasser, und ihr habt Christus als diese wunderbaren Opfer, der alle Aspekte für euch abdeckt. Und ich gebe euch die heiligen Kleider. Kommt doch rein. Habt ihr immer noch Angst, reinzugehen? Habt ihr noch Bedenken? Oh, ich habe gerade gestern was falsch gemacht. Ich kann nicht ins Allerheiligste hineingehen. Weißt du, du hast den Altar, du hast das bronzene Waschbecken und du kannst den alten Menschen ausziehen und Christus anziehen und hineingehen. Du hast das kostbare Blut, das lebendige Wasser. Und du bist gewaschen von dem bösen Gewissen, besprengt. Hebräer 10 sagt, du hast jetzt den Freimut. Worauf wartest du noch? Was brauchst du noch? Was brauchen wir noch? Freddy, was fehlt noch? Nichts mehr. Nein, nichts fehlt. Je mehr du hineinkommst und die Herrlichkeit des Herrn anschaust, mit unverdecktem Angesicht, desto mehr wird der Heilige Geist in uns umwandeln in dasselbe Bild. Und die Herrlichkeit des Herrn wird in uns hineinscheinen. Ihr könnt dort gar nicht von der Herrlichkeit erscheinen und dass sie nicht in euch hineinkommt. Sie infundiert in euch hinein. Und wenn ihr in einen Raucherraum kommt, dann werdet ihr rauskommen und nach Rauch riechen. Wenn ich in ein vietnamesisches Restaurant gehe, dann komme ich raus aus dem vietnamesischen Restaurant, dann rieche ich wie ein Vietnamese. Wenn ich in ein chinesisches Restaurant gehe, dann komme ich raus und muss ich mich umziehen, weil alles riecht nach chinesischem Essen. Wenn du ins Allerheiligste hineingehst und du in dieser Atmosphäre der Herrlichkeit des Herrn bist und der wunderbare Räucherwerk ist dort, dann kommst du da raus. Weil Paulus sagt, du hast den Wohlgeruch Christi. Dieser Wohlgeruch. Kein Wunder, als Mose 40 Tage auf den Berg Sinai gesehen hat. Was ist mit ihm passiert, als er runtergekommen ist? Sein Gesicht, es hat geschienen. Er hat es gar nicht realisiert. Weil er in dieser heiligen Atmosphäre, dieser beeindruckenden Atmosphäre war. Das heißt, je mehr Zeit wir in der Gegenwart Gottes, im Allerheiligsten verbringen, das ist das Geheimnis unserer Umwandlung. Das ist nicht die Doktrine, wird uns umwandeln, die Lehre, sondern indem wir Zeit in der Gegenwart des Herrn verbringen. Sag dem Herrn, Herr, ich komme zu dir wie ins Allerheiligste. Und es ist auch der Ort, wo der Herr zu dir spricht. In 2. Mose 35, an dem Sühnedeckel, wo die Cherubim sind. Von dort werde ich zu dir reden und dir alles befehlen für das ganze Volk. Dort werde ich zu dir reden. Und dieses Sprechen ist sehr wunderbar. Es ist ein lebendiges Sprechen. Wir brauchen dieses Sprechen in unserem Christenleben. Wir brauchen auch Ohren, die das Sprechen des Heiligen Geistes hören, durch Christus, durch den Geist, zu den Gemeinden. Wir müssen auf dieses Sprechen hören. Und dann noch eine Sache. In diesem heiligen Ort ist die Bundeslade. Der Herr hat den Überwindern in Pergamon versprochen: Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Wo ist dieses Manna? Die Schaubrote sind nicht versteckt, sie sind dort ausgestellt. Schaubrote. 2 Stapel, 6 Laibe Brot. Wenn du einmal drin bist, dann liegt es dort. Aber wenn du ins Allerheiligste kommst, da gibt es eine andere Speise, die sehr besonders ist, in der Bundeslade drin. Und im goldenen Krug. Es ist versteckt, sehr versteckt. Daher muss es sehr kostbar sein. Wenn etwas von Gott versteckt wurde, dann muss es noch kostbarer sein. Wenn du einen so großen Diamant hast, wie ein Tennisball, dann wirst du ihn nicht irgendwo auf dein Klavier stellen. Du wirst ihn in der Bank irgendwo einschließen, im Tresor. Diese besondere Speise bekommen die treue Überwinder sind. Wer überwindet? Der Baum des Lebens im Paradies Gottes, der ist offen. Aber dieses verborgene Manna, wir müssen dem Herrn sagen, gib mir von diesem verborgenen Manna zu essen. Es ist geheim. Das Geheimnis des Herrn wird denen offenbart, die ihn fürchten. Diejenigen, die eine enge Beziehung mit ihm haben. So wie Abraham, Gott sagt, wie kann ich ihm mein Geheimnis verbergen? Selbst Gott konnte sein Geheimnis nicht zurückhalten vor Abraham. Ich weiß nicht, wird Gott sein Geheimnis vor dir und mir zurückhalten? Möchtest du gerne sein Geheimnis kennen? Sag dem Herrn, Herr, was ist dein Geheimnis? Sag's mir, teil's mir mit. Es hängt davon ab, wir sollten wie Abraham sein. Wir sollten so eine enge Beziehung mit Gott haben. Diese wunderbare kostbare Stiftshütte soll unsere Erfahrung werden, weil wir sind diese lebendige Stiftshütte. Der Heilige Geist wird mehr Dinge noch von mir empfangen. Frische Dinge wird sie euch aufschließen. Er wird sie euch mitteilen. Er wird euch mehr zeigen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte, wenn ihr das lest, die Apostel des Herrn haben persönlich das Geheimnis des Herrn gehört und erfahren. Paulus hat es erfahren. Er hat einen Ausflug in das Paradies gemacht, in den dritten Himmel, aber das ist wirklich ein Geheimnis. Er hat Wörter gehört, die keiner reden kann. Er konnte sogar nicht mitteilen, was er dort gehört hat. Manchmal musst du mit dem Herrn Späße machen und fragen, Herr, ich hätte auch gern mal so einen Ausflug. Willst du nicht auch mal so einen Ausflug machen? Aber ich glaube, keiner von uns ist dafür qualifiziert. Aber bald sind wir dort. Wir glauben. Wir glauben, wir sind dort oben bald. Wie die Brüder gesagt haben. Aber was für ein wunderbares Ziel, was für eine herrliche Zukunft. Aber diese herrliche Zukunft sollte in unserer täglichen Erfahrung wirklich einen Vorgeschmack haben. Amen. Amen. So, Amen. Lob den Herrn. Möge der Herr jeden von uns ermutigen. Amen.